Ja, heute Abend fangen wir gleich mit einem sehr interessanten, wichtigen, aber auch nicht ganz leichtem Thema an. Es geht nämlich um die Angst. Zeitkrankheit, Angst. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich nur zu Betroffenen rede heute Abend. Dass niemand hier ist, der sagen kann, Angst, weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Ist für mich ein Fremdwort. Alle kennen Angst. Das gehört zu unserem menschlichen Leben. Ich möchte gleich zu Beginn ein paar Sätze aus dem Neuen Testament vorlesen, aus dem ersten Johannesbrief. Es gibt ja ein Johannesevangelium und es gibt drei Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Alles hat derselbe geschrieben, der Augenzeuge des Lebens, Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi. Einer der Menschen, die Jesus Christus am besten gekannt haben. Er schreibt 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19, ganz wesentliche Sätze über das Thema Angst. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht oder Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Angst vor der Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich werde in ungefähr 20 Minuten darauf zurückkommen, auf das, was wir jetzt hier eingangs gelesen haben. Ich habe eben gesagt, wir haben zwei Kinder. Die sind ganz verschieden. Aber nicht nur deshalb, weil einer ein Junge ist und eines ein Mädchen, sondern auch in ihrem ganzen Wesen, in ihrem Charakter, in ihrer Mentalität, ganz verschieden. Aber eines war bei ihnen beiden gleich. Das erste abstrakte Wort, das sie gesprochen haben, das erste nicht gegenständliche Wort, war Angst. Und das ist bei vielen Kindern. Das erste abstrakte Wort, das sie sprechen können, heißt Angst. Aber noch lange bevor sie es sprechen können, haben sie schon empfunden, was das ist. Angst. Teenager sollten ihren Namen buchstabieren und sie sollten dabei die Buchstaben nicht wie üblich mit Ida, Nordpol, Siegfried und so weiter durchbuchstabieren, sondern sie sollten Begriffe wählen, die für sie typisch wären. Dreimal dürfen wir raten, welches Wort sie bei dem Buchstaben A am meisten verwendet haben. Angst. Eine Umfrage unter Studenten sollte herausbringen, was das größte Problem bei Studenten sei. Man hat gedacht, hier, Geldknappheit, ja, Prüfungsstress und solche Antworten hat man erwartet. Da war man erstaunt, als man die Fragebögen auswertete. Die Antwort, die am meisten gegeben wurde, Einsamkeit und Angst bei Studenten. Ich halte relativ oft solche Vorträge, wie jetzt hier in diesen Tagen, und meistens wählen die Veranstalter die Themen selber aus. Ich gebe so eine Liste mit Themen und dann wählen sie die Themen selber aus. War auch hier so. Wissen Sie, was auffällig ist? Signifikant auffällig seit dem 11. September 2002. Das Thema Angst ist fast immer dabei in den letzten Monaten, wenn in den Gemeinden Themen gewählt werden. Das ist doch kein Zufall. Also, längst bevor ein Kind sprechen lernt, empfindet es Angst. Und auch das Letzte, was viele Menschen vor dem Sterben empfinden, ist wieder Angst. Durch ein Menschenleben zieht sich der unsichtbare rote Faden der Angst. Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum die Psychopharmaka geradezu tonnenweise über die Ladentische der Apotheken wandern. Wollen wir zuerst uns ein bisschen informieren, was sind denn die verschiedenen Arten der Angst? Angst ist nämlich nicht gleich Angst. Es gibt verschiedene Arten der Angst. Und man kann die Ängste grundsätzlich in zwei Hauptgruppen einteilen, nämlich gegenständliche, objektive Ängste und dann eben nicht gegenständliche, subjektive Ängste, die man so innen drin fühlt und die jeder anders erlebt. Fangen wir an mit den gegenständlichen, objektiven Ängsten. Da ist zum Beispiel in unserem Volk die Atomangst. Wir leben nämlich wirklich im Atomzeitalter. Bei uns in Europa sind schon fast 200 Atomreaktoren in Betrieb und Dutzende befinden sich zurzeit im Bau. Und gerade Deutschland ist wegen seiner Lage in der Mitte Europas geradezu umzingelt von Atommeilern, die meisten in Frankreich und in Tschechien. Und in dieser Statistik beleuchten wir jetzt nur den Bereich der sogenannten friedlichen Nutzung der Atomenergie. Und das eine ist deutlich, unsere Welt ist ein atomares Pulverfass geworden, weil der aufgeklärte Bürger spätestens seit Tschernobyl 1986 diese Schreckensbilanzen kennt, steigt die Atomangst in unserer Gesellschaft. Denn die Frage steht unausgesprochen im Raum, wann kommt die nächste Reaktorkatastrophe? Könnte sie auch in Süddeutschland sein? Und dann ist da weiter die Frage, was wird dann sein? Wird es so abgehen wie in Tschernobyl oder noch schrecklicher? Atomangst, da ist weiter die AIDS-Angst. Nachdem diese geheimnisvolle Krankheit 1979 in den Großstädten der USA beobachtet wurde, zum ersten Mal, ist gerade 23 Jahre her, da wusste noch niemand, was AIDS ist. Seitdem man sie dort beobachtet hat, redete man zuerst nur von der Schwulenpest oder Lustseuche. Ein bisschen so abfällig wurde das so bezeichnet. Mehr als 20 Jahre danach spricht die UNO von 40 Millionen Infizierten und jede Stunde, während wir jetzt hier auf den Vortrag hören, infizieren sich wieder 600 Menschen an dieser schlimmen Krankheit. Richard Straube, der ehemalige Leiter des Help Center in Buchenau, schreibt in seinem Büchlein AIDS, eine Herausforderung für Christen, die Seuche greift um sich und ist längst nicht mehr auf bestimmte Risikogruppen beschränkt, wie Homosexuelle oder Bluter und so weiter. AIDS bedroht uns alle. Und weil das so ist, steigt auch die AIDS-Angst. AIDS droht zum Schrecknis zu werden. Mit den alarmierenden Zahlen gehen nämlich noch alarmierendere Ängste um. Noch nie scheint es eine so unheimliche, furchtbar schnell um sich greifende Krankheit gegeben zu haben, vor der Menschen so viel Angst hatten, weil sie mit einem so schrecklichen Ende verbunden ist. Gegen sie gibt es bis heute kein wirkliches Heilmittel, schreibt Pfarrer Gerhard Naujokat vom Weißen Kreuz in Kassel. Und Dankmar Fischer, der früher auf der Reeperbahn in Hamburg gearbeitet hat als Evangelist bei der Heilsarmee, er buchstabierte AIDS auf sehr makabere Weise. AIDS, AIDS, ab in den Sarg. Das ist auch leider oft die Folge. Noch größere Ängste umgeben den herkömmlichen Bereich der Krebserkrankungen. Nach den neuesten statistischen Angaben befinden sich zurzeit etwa 3 Millionen Bundesbürger in der Behandlung oder Nachbehandlung von Krebs. Pro Jahr kommen Hunderttausende Neuerkrankungen hinzu und wir alle wissen, jeder von uns könnte der Nächste sein, wenn wir nicht schon betroffen sind. Ich könnte diese Liste jetzt beliebig lang fortsetzen und dann hätten wir vielleicht das Ergebnis, dass ich wirklich bei solchen, die ohne Angst hierher gekommen sind, Angst erzeugt hätte. Das will ich nicht. Ich will nur ein paar Beispiele geben. Wir alle wissen, diese Ängste sind da in dieser Welt, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen von uns im Herzen. Ich habe jetzt noch gar nicht gesprochen von Selbstmordattentaten und Bioterror und nitrophenvergifteten Nahrungsmitteln und. Aber zu den mehr gegenständlich geprägten Ängsten gehört auch noch die Schuldangst. Die muss ich noch erwähnen, die Schuldangst. Denn die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 9, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun. Haben wir das gehört? Angst über die Seelen all der Menschen, die Böses tun. Schuld gegen Gott in Form von Übertretung seiner Gebote löst in jedem Fall Angst aus, denn unser Gewissen reagiert. Und wir haben alle schon von verbotenen Früchten gegessen. Der eine mehr, der andere weniger. Lassen Sie mich dafür mal ein Beispiel gebrauchen. Jetzt trifft es eine Berufsgruppe. Ich kann es nicht verhindern, dass vielleicht jemand hier ist unter uns, der dazugehört. Ich meine niemand von uns, ja? Ein Bankangestellter kommt zu einem Seelsorger und bringt jedes Mal eine ungeheure Unruhe mit. Nach einiger Zeit sagt der Seelsorger, geleitet durch den Heiligen Geist und vielleicht auch durch seine Menschenkenntnis, dem Mann ins Gesicht: Geben Sie es endlich zu. Sie haben in die Kasse gegriffen. Da bricht er zusammen und gesteht. Obwohl das schon Jahre zurücklag und er alles wieder zurückgezahlt hatte, war doch die Angst im Nacken, man könnte seine Unterschlagung noch in den Büchern entdecken. Und es könnte alles auffliegen. Das war Schuldangst. Und ihr Lieben, das Gleiche gilt, wenn Kinder ihre Eltern belogen haben. Das Gleiche gilt, wenn junge Leute heimlich voreheliche Beziehungen gelebt haben. Das Gleiche gilt für verheiratete Leute, die heimlich einen Seitensprung machen. Das gilt für verborgene Abtreibungen, wo niemand scheinbar weiß, für das gestohlene Material aus der Firma, für die Steuerhinterziehung im Geschäft oder privat und so weiter. Das gibt Schuldangst. Das muss ich niemand einreden. Das gibt Schuldangst. Da ist nämlich immer die Frage, wenn das rauskommt. Vor einigen Jahren erlaubten sich einige Jugendliche in Frankreich einen bösen Scherz. Sie schrieben an 4 bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in ihrer Stadt einen Brief, in dem nur ein Satz stand: Es ist alles herausgekommen. 3 von den 4 nahmen sich das Leben, einer verschwand auf Nimmerwiedersehen. Es ist alles herausgekommen. Auf einem Gebiet können Übertretungen der Gebote Gottes besonders schwere Ängste auslösen. Viele Menschen gehen mit ihren Ängsten zu den sogenannten Lebensberatern, wie sich diese Scharlatane hochtrabend nennen. Ich meine Wahrsager und Wahrsagerinnen. Und sie kommen dann mit viel größeren Ängsten von ihnen wieder zurück. Vor allen Dingen dann, wenn sie eine Wahrsage bekommen haben mit negativem Inhalt, mit negativem Charakter, wie eine Nachbarin in meinem Heimatort. Die ging zum Wahrsager, oder vielmehr auch eine Wahrsagerin, und bekam dort gesagt, als junge Frau, dass sie einmal keines natürlichen Todes sterben werde. Lange Zeit, jahrzehntelang, hat sie das irgendwie verdrängt. Und es hat keine besondere Auswirkung gehabt, scheinbar in ihrem Leben. Aber dann starb eines Tages ihr Mann. Sie war alleine zu Hause, im Haus alleine, und dann fiel sie in schwere Depressionen und wurde immer unzugänglicher und so weiter, bis sie erst vor 15 Monaten erhängt in ihrem Haus gefunden wurde. Eine Nachbarin von meinem Elternhaus zu Hause. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist nicht jetzt irgendwie Spielerei. Das müssen wir wissen. Das sind ganz reale Dinge. Wir sehen, es gibt sehr, sehr viele Ängste. Angst vor der Einsamkeit, Angst vor dem Alter, Angst, nicht mehr geliebt zu werden, Angst, nicht mehr so schön und attraktiv zu sein. Darunter leiden ganz besonders Schauspielerinnen und Sängerinnen und so weiter. Viele Zeitgenossen leiden auch an Angst vor Menschen. Kinder haben manchmal Angst vor dem Doktor. Erwachsene haben manchmal Angst vor bestimmten grünen Uniformen. Schwiegertöchter haben manchmal Angst vor Schwiegermüttern, Geschäftsleute haben Angst vor der Konkurrenz und manche Leute haben solche Angst vor Vorträgen wie diesen, die an diesen Abenden hier stattfinden, dass man sie nicht mit 10 Pferden in eine solche Veranstaltung bringen würde. Ist doch seltsam, oder? Angst. Und eine besondere Art der Menschenfurcht, Angst vor Menschen, was die sagen, was die denken, was die meinen könnten, tritt immer dann auf, wenn es eine ganze Hinwendung an Jesus Christus zu machen gilt und diesen Schritt dann auch vor Menschen zu bekennen. Bevor wir zum zweiten Punkt kommen, möchte ich noch drei Ängste nennen, die nicht so einen gegenständlichen, greifbaren Charakter haben. Manche Psychologen sagen, dass diese Ängste auf die Urangst des Menschen zurückgehen. Ich weiß nicht, ob die recht haben. Ich glaube den Psychologen nicht alles, ja. Aber lassen wir es dahingestellt sein. Da ist zum Beispiel die allgemeine Lebensangst. Menschen bekommen plötzlich Angst vor dem Leben. Sie wollen morgens nicht mehr aufstehen, haben Angst vor jeder Entscheidung, die zu treffen ist, und wünschen sich am liebsten den Tod. Ihr seelisches Immunsystem ist zusammengebrochen. Ihr Lieben, das ist eine Art AIDS von innen. Das ist genauso schlimm. Als wir in Karlsruhe in der Großstadt wohnten, da sagte mir eine Frau: Herr Block, wenn Sie mich doch morgens um 9 Uhr anrufen könnten, dann könnte ich aufstehen, dann könnte ich aus dem Bett. Ich kann nicht aus dem Bett. Wenn das Telefon klingeln würde, dann könnte ich mich aufraffen. Und es gilt, dass diese Lebensängste, diese allgemeinen Lebensängste nach der Statistik zu urteilen zunehmen. Und da ist die Zukunftsangst. Was kommt auf mich zu? Muss ich mal noch schwere Krankheiten und Operationen überstehen? Müssen meine Kinder noch mal in den Krieg? Werde ich meinen Lebenspartner früh verlieren? Kann ich meinen Arbeitsplatz behalten? Gelingt es, die Umweltverschmutzung und das Ozonloch in den Griff zu bekommen? Kann ich? Werde ich? Muss ich? Die Zukunftsangst wächst und sie wird sich noch weiter steigern, denn Jesus Christus hat es vorausgesagt in seiner bekannten Zukunftsrede auf dem Ölberg in Jerusalem. Er hat gesagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten auf die Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Man kann es auf eine einfache Formel bringen. Je mehr die Gottesfurcht in unserem Land sinkt, die Ehrfurcht vor Gott, desto mehr steigt die Lebens- und Zukunftsangst der Menschen. Der eiserne Kanzler Bismarck hat vor 100 Jahren einmal gesagt, das deutsche Volk fürchtet nichts außer seinem Gott. Heute müssten wir sagen, das deutsche Volk fürchtet alles außer seinem Gott. Und da ist schließlich bei unzähligen Menschen die Todesfurcht. Dr. Raymond Moody und Dr. Elisabeth Kübler-Ross, die sogenannten Sterbeforscher, versuchen zwar mit ihren Büchern den Leuten die Todesfurcht, die Angst vor dem Sterben zu nehmen, aber das sind sehr zwielichtige Untersuchungen und Ergebnisse, die sie da veröffentlichen. Denn sie sprechen alle zusammen immer nur nach dem Sterben von einem Licht, in das man geht, von Wärme, von Harmonie, alles wunderbar, alles schön. Und kein Wort zu hören von Verantwortung vor Gott, von Gericht, von einem Himmel oder Hölle. Kein Wort zu hören. Es sind Verführungen. Es sind letztlich Leute, vor denen wir warnen müssen, weil sie Menschen betrügen um ihr Seelenheil. Ich möchte diesen ersten Punkt zusammenfassen. Durch die Menschheitsgeschichte zieht sich unsichtbar der rote Faden der Angst. Es begann, als unsere Ureltern im Paradies die gute Vaterhand Gottes losgelassen hatten. Seitdem regiert die Angst in dieser Welt. Als Gott der Herr damals durch den Garten Eden, durch das Paradies rief: Adam, wo bist du? Da antwortete dieser: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Da stand die Wiege der Angst und damit die Wurzel aller menschlichen Ängste. Die Sünde als Trennung von Gott konnte nicht ohne Folgen bleiben. Der Mensch hatte gesündigt, er hatte von dem Baum gegessen, wo Gott gesagt hatte, er soll nicht davon essen. Und er hatte doch davon gegessen, er hatte rebelliert. Er war ungehorsam gegen Gott, er wollte sein eigener Herr sein, ja sogar sein eigener Gott. Und so geriet er in Trennung von Gott, er hat den Vater verloren und damit die Geborgenheit in der Liebe Gottes. Und darum ist der Mensch von allen möglichen Ängsten geplagt. Hier haben wir die Hauptursache: Ungeborgenheit, fehlende Geborgenheit in Gott. Und der französische Philosoph Jean-Paul Sartre, er hat es richtig erkannt. Er rief aus: Wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wissen. Wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wissen. Wir sind nicht mehr geborgen. Wir sind wie Zigeuner am Rande des Universums. Wir sind Ungeziefer in der Erdrinde, sagte Nietzsche, und solche schrecklichen Ausdrücke. Wir haben den Vater verloren. Wir sind nicht mehr geborgen in Gottes Liebe. Da ist die Wurzel aller menschlichen Angst. Ich möchte ein zweites sagen heute Abend, nur kurz. Auswirkungen der Angst. So vielschichtig die verschiedenen Arten der Angst sind, so auch ihre Auswirkungen. Sie werden von Mensch zu Mensch verschieden erlebt. Die häufigsten Auswirkungen und Begleiterscheinungen der Angst sind aber sicherlich Depressionen, niedergedrückt sein, schwermütig sein, vegetative und organische Störungen, Schlafstörungen, Nervosität bis hin zu akuten Herzproblemen. Und wer dauernd in Angst lebt, der muss eines Tages krank werden. Ein bekannter Mediziner hat die Auswirkungen der Angst aus seiner ärztlichen Sicht folgendermaßen beschrieben. Jede Angst endet auf dem Weg über unsere Nervenbahnen in einem winzigen Organ der Nebenniere, deren Drüsen im gleichen Augenblick den Stoff Adrenalin ins Blut ausschütten. Dieses Adrenalin nun bewirkt allerlei. Das Herz schlägt schneller, Schweiß bricht aus, die Blutgefäße verengen sich und manches andere mehr. Auf die Dauer kommt es dadurch zu organischen und psychischen Schäden. Wir sehen, Angst ist eine Verderbensmacht. Wo sie eindringt, wird alles zerstört. Angst greift die Organe an, beeinträchtigt den Geist, setzt die Seele in den Kerker und lässt die Persönlichkeit zerfallen. Der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder, von dessen Filmen ich aber nicht viel halte, ich kenne sie auch bestimmt nicht alle, ja, aber was ich da so gesehen habe, war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Er hat einen seiner Streifen im gebrochenen Ausländerdeutsch genannt: Angst essen Seele auf. Das stimmt. Angst essen Seele auf. Ihr Lieben, ich rede heute Abend hier nicht vom grünen Tisch. Meine Frau und ich haben vor 15 Jahren einmal handgreiflich erfahren, welche ungeheuren Negativwirkungen in der Angst begründet liegen. Wir waren jung verheiratet, erstes Ehejahr. Wir wohnten in der Großstadt Karlsruhe. Meine Frau als Mädchen vom Land, aus den Bergen, aus Kärnten, in die Großstadt gekommen, mitten in der Stadt, umgeben von Hochhäusern, wohnten wir da in einem Flachbau, in einem dunklen Hinterhof. Und dann war ich 30 Abende im Monat unterwegs, zu Vorträgen. Und meine Frau war abends meistens alleine daheim. Und dann erhielten wir plötzlich anonyme Anrufe. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, was das bedeutet. Das ist Psychoterror. Meine Frau war alleine. Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und dann immer nach Einbruch der Dunkelheit diese Anrufe. Und ein Anrufer hat irgendwelche bösen Sachen ins Telefon gesagt, so schreckliche Geräusche gemacht, und es war furchtbar. Und es ging uns so, selbst wenn ich bei ihr war und abends nach Einbruch der Dunkelheit das Telefon klingelte, wir erschraken bis ins Innerste. Es ging uns durch und durch. Und dann kam das auch nachts. Und meine Freunde haben geraten, haben gesagt, ihr müsst eine Fangschaltung machen lassen, ihr müsst zur Polizei gehen, da will euch jemand kaputt machen. Ihr müsst da etwas unternehmen. Und ich war wirklich drauf und dran, und dann las ich in meiner Bibel: Segnet die euch fluchen, in der Bergpredigt. Und dann fiel mir auf, da will uns doch jemand fluchen, da will doch jemand uns wirklich Böses zufügen. Segnet die euch fluchen, hat unser Herr gesagt. Und dann wurde mir klar, wenn er das nächste Mal anruft, dann werde ich ihn segnen am Telefon. Es dauerte nicht lange. Nachts um 2:30 klingelt das Telefon. Ich sprang auf und rief in den Hörer, bevor er etwas sagen konnte: Jesus Christus segne dich, lieber Anrufer. Jesus Christus segne dich. Da merkte ich am anderen Ende, wie er plötzlich stutzte Und dann brach es nochmal raus aus ihm und er fluchte fürchterlich und sagte schreckliche Dinge gegen das Christentum. Und dann legte er auf. Ich blieb dabei. Ich sagte immer, während er redete, Jesus Christus segne dich, bis er auflegte. Und dann war der Spuk vorbei. Wir wissen, wer das war. Dieser junge Mann ist nicht mehr am Leben heute. Ist auf schreckliche Weise umgekommen. Das haben wir ihm nicht gewünscht. Aber wir hatten trotzdem auch die Auswirkungen zu tragen. Meine Frau verlor das erste Kind am Ende der Schwangerschaft. Und es hat lange gedauert, bis wir wieder ohne Angst sein konnten in der Dunkelheit. Auch ich schäme mich nicht, das als Mann zu sagen. Ich war bei der Armee gewesen, als Soldat. Ich hatte einiges da hinter mir. Aber das trifft Männer oder Frauen, wenn solche Sachen kommen, die man als Psychoterror bezeichnen muss. Und darum möchte ich nochmal sagen, ich weiß aus eigener Erfahrung, Angst ist etwas Furchtbares und ich möchte gerne, dass angsterfüllte Seelen Hilfe bekommen. Und dazu möchte ich jetzt zum dritten Teil kommen, dieses Vortrags heute Abend. Ich möchte sprechen über die Überwindung von Angst. Drittens die Überwindung der Angst. Wir haben gesehen, jeder Mensch hat Ängste. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Du hast vielleicht eine ängstliche Natur geerbt. Das gibt es. Das hat Zwillingsforschung zweifelsfrei wissenschaftlich erwiesen, dass man eine ängstliche Natur erben kann. Meistens wird sie aber anerzogen. Wenn man eine Mutter hat oder einen Vater, die ständig nur sagt, und da nicht hin und aufpassen, ja, und überall Gefahren sieht, dann kriegt man es anerzogen. Und das Ergebnis ist dasselbe. Man wird sehr ängstlich. Oder man ist durch schwere Erlebnisse gegangen. Krankheit, Verlust eines lieben Angehörigen, vielleicht des Lebenspartners. Man ist nicht mehr voll belastbar im seelischen Bereich. Was es auch immer war, nun ist Angst in deinem Leben. Ich meine nicht, dass man mal Angst hat, wenn man ganz alleine durch einen Wald laufen muss oder so, dann pfeift man einfach ein bisschen, das kann man irgendwie dann hinter sich kriegen. Ich meine jetzt wirklich Angst, die da ist und die im Nacken sitzt und die zu schaffen macht. Und du fragst dich, wie müsste der sein, bei dem ich wirklich aufgehoben sein könnte? Es müsste doch ein Liebender sein, dessen Liebe groß ist, dessen Liebe unendlich ist, der mich liebt trotz meines Versagens, trotz meiner Fehler. Es müsste ein Liebender sein, der liebt, weil er Liebe ist, der nicht nur dann liebt, wenn ich liebenswert bin. Und es müsste aber auch ein Mächtiger sein, ein Starker, einer, dessen Macht unendlich groß ist, größer und stärker als die grausame Macht des Todes sogar, die uns alle bedroht. Es müsste ein Starker sein, ein Mächtiger. Und es müsste einer sein, der immer und überall da ist, dessen Nähe auch in einem Operationssaal oder an einem offenen Grab erfahrbar sei oder in anderen furchtbaren Situationen unseres Lebens. Dann, wenn es so jemanden gäbe, dann könnte ich vertrauen und glauben. Darf ich dir sagen heute Abend, es gibt diesen einen. Und er heißt natürlich Jesus Christus. Er ist ein unendlich Liebender. Er liebte uns bis zum Tod am Kreuz, wo er stellvertretend für unsere Sünde starb. Die Bibel sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Größere Liebe gibt es nicht. Und das hat er getan. Und er starb am Kreuz stellvertretend. Er war ohne Sünde. Er starb für deine und meine Schuld. Und er ist auch ein Mächtiger. Das Zeichen seiner Macht ist seine Auferstehung von den Toten. Er hat wirklich den Tod besiegt. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er war tot, aber er ist lebendig. Er ist auferweckt worden am dritten Tag. Er ist der Herr und alle Knie werden sich einmal vor ihm beugen. auch die Knie eines Stalin und eines Idi Amin und eines Mao Zedong und eines Saddam Hussein. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Er ist der Herr. Er ist der Starke und Mächtige schlechthin. Und durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist, ist er immer und überall da. Er kann jetzt hier sein, in dem Raum, in dem wir alle sind. Er ist uns näher als die Luft, die wir atmen, weil wir hier zusammengekommen sind, zu ihm hin letztlich. Wir haben uns um ihn versammelt. Er ist unsere unsichtbare Mitte, jetzt hier in dieser Veranstaltung. Und er kann genauso in Rio de Janeiro sein oder in Sibirien. Er ist durch seinen Geist immer und überall da und er bewohnt jedes Herz, das sich für ihn öffnet, das sich abwendet von einem Leben in Selbstbestimmung, Selbstherrschaft, Autonomie und das sich hinwendet zu ihm, zu dem einzig einen, der unser Leben erfüllt machen kann. Und so möchte ich dich wirklich ermutigen, dich diesem Herrn anzuvertrauen, der dich wirklich liebt. Die Bibel sagt, die Liebe vertreibt die Angst. So haben wir es vorhin gelesen, so hat es Johannes geschrieben in seinem Brief. Die Liebe vertreibt die Angst. Und schau, genau hier ist der Schlüssel zu dem Thema Angst. Die Liebe vertreibt die Angst. Wer sich noch ängstet, der ruht noch nicht völlig in der Liebe. Aber wahre Liebe vertreibt die Angst. Wenn Angst in dein Leben gekommen ist, dann gibt es nur einen Weg zur Überwindung, die Liebe Gottes in Jesus Christus zu erkennen, die er zu dir hat. Dann wirst du geborgen sein in der Liebe des Vaters. Ich muss wieder ein Beispiel sagen, das kann man so theoretisch nicht verstehen. Da ist eine schüchterne Frau in Reutlingen. Wenn eine Maus im Zimmer ist, steigt sie auf den höchsten Stuhl oder sogar auf den Schrank, wenn es sein muss, ja, und quietscht lauter als die Maus. Aber eines Tages kommt sie vom Einkaufen nach Hause und sieht schon von Weitem, das Haus brennt. Und ihre kleine Tochter ist noch drin. Kein Feuerwehrmann kann sie aufhalten. Sie nimmt sich ein Tuch vorm Mund, rennt in das einsturzgefährdete Haus und kommt nach kurzer Zeit mit dem Mädchen auf dem Arm wieder raus. Wie war sowas möglich? Die Liebe war größer als die Angst. Die Liebe hatte die Angst vertrieben. Hier war es die Liebe zu jemandem. Aber genauso ist es. Die Liebe von jemandem, die Liebe, die Gott zu uns hat, die kann Angst vertreiben. Liebe ist stärker als Angst. Und so gilt es, wie Johannes hier schreibt, die Liebe, die Gott zu dir hat, zu erkennen. Schau, Jesus Christus ist um deinetwillen in das Feuer gelaufen. In das lodernde Feuer des Zornes und Gerichtes Gottes. Er ist dort am Kreuz von Golgatha gestorben unter dem Zorn Gottes, unter dem Nein Gottes über unsere Sünde, über unser Eigenleben, über unsere Rebellion, dass wir nicht wollten, dass Gott Herr ist in unserem Leben. Dafür ist er gestorben. Dafür lief er in das Feuer des Zornes und Gerichtes Gottes. Und nun schreibt Johannes, wir haben in diesem Geschehen die Liebe Gottes erkannt und geglaubt. Erkannt und geglaubt. Wo die Liebe Gottes erkannt und geglaubt wird, da entsteht Überwindung der Angst. Da findet man zurück in die Geborgenheit bei Gott, in der Liebe Gottes. Ich muss an der Stelle an jenen jungen Moslem in Berlin denken, der kam zu einer solchen Veranstaltung, zu einem offenen Abend, den eine junge Gemeinde dort durchführte. Er hörte die Lieder, die dort gesungen wurden. Er hörte das Evangelium. Und dieser junge Moslem hörte an dem Abend zum ersten Mal, Gott liebt nicht nur die Guten, Gott liebt auch die Bösen, die Schlechten, die Sünder. Das hörte er zum ersten Mal. Und das sprach ihn an. Er sprach am Ende mit dem Referenten, er bekam ein neues Testament geschenkt und er versprach darin zu lesen. In den nächsten Tagen las er die ersten 8 Kapitel des Johannesevangeliums. Und dann ging er auf seine Knie und betete folgendes originelle Gebet. Er betete, Allah, Verzeih mir, dass ich Mohammed von jetzt ab nur noch verehren kann, aber Christus wieder lieben muss, denn er hat mich zuerst geliebt. Merken wir, der hatte das Evangelium verstanden. Der hatte erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, in Jesus Christus. Du bist vielleicht kein Moslem, aber das gilt genauso für jemand, der evangelisch getauft und konfirmiert wurde oder katholisch getauft und gefirmt wurde und aufgewachsen ist oder konfessionslos aufgewachsen ist und hatte nicht diese persönliche Beziehung zu Gott, lebte nicht in dieser Geborgenheit, musste wie Sartre sagen, wir haben keinen, bei dem wir uns aufgehoben wissen, alleine in dieser Welt. Wie ist es bei dir? Ohne Jesus Christus bist du mit oder ohne Angst auf dem Weg des Verderbens. Erinnerst du dich, dass wir vorhin vom Sündenfall sprachen? Der von Gott getrennte Mensch versteckte sich in seiner Angst vor dem heiligen Schöpfer. Und wir sahen da die Wurzel aller Angst in dieser Welt. Der Mensch ist seitdem geistlich tot in seinen Sünden und Übertretungen. Er ist von Gott getrennt. Sünde bedeutet Trennung. Weißt du, Gott hat dich geschaffen, damit du in harmonischer Gemeinschaft mit ihm leben solltest. Aber nun bist du durch die Sünde deines Unglaubens und Ungehorsams von Gott getrennt. Dir fehlt die Geborgenheit in Gott, deinem Schöpfer. Du kennst ihn nicht als Freund und liebenden Vater, wie das Singteam vorhin gesungen hat, sondern du musst ihn zu Recht als Feind und strengen Richter fürchten. Und darin liegt letztlich der Ursprung all deiner Angst. Du bist ungeborgen. Du hast den Vater verloren. Deine Angst hat mit deiner nicht vergebenen Schuld zu tun. Du hast im tiefsten Inneren Angst vor Gottes Gericht. Und das kann kein Psychotherapeut wegtherapieren. Du gehst dahin, du zahlst 300 Euro im Monat für die Sitzungen und am Ende hast du deine Angst nicht verloren, weil er deine Schuld nicht wegtherapieren kann. Vielleicht hast du nicht in die Kasse gegriffen, wie jener Bankbeamter. Vielleicht hast du aber Gott nicht geehrt. Du hast Gott nicht über alle Dinge geliebt. Du hast seinen heiligen Namen missbraucht. Ach Gott, wie ist es kalt. Ach Gott, wie ist es heiß. Und immer solche Sätze gesagt. Manche Leute können keinen Satz sagen, ohne dabei den Namen Gottes im Munde zu führen und damit zu missbrauchen. Du hast deinen Eltern vielleicht nicht gehorcht. Du hast vielleicht Menschen gehasst. Du warst vielleicht unrein in Gedanken und Taten. Du hast vielleicht gelogen. Du hast vielleicht andere Schuld auf dich geladen. Du bist ein Sünder und du musst Angst haben vor Gottes Gericht. Gott wird dich einmal zur Rechenschaft ziehen, denn er ist heilig. Er muss die Sünder richten. Aber nun höre, Gott ist auch Liebe. Gott ist Liebe, schreibt Johannes. Und Gott will doch gar nicht den Tod des Sünders. Gott hat auch keine Freude daran, wenn Menschen verloren gehen, ewig getrennt sind von ihm, von der Quelle des Lebens. Das will Gott nicht, sondern Gott will, dass der Sünder umkehre von seinem Weg und lebe. Und darum hat Gott Jesus Christus in die Welt gesandt. Er, dieser Jesus Christus, vertraute und gehorchte seinem Vater vollkommen. Jesus Christus kannte keine unverschuldete Angst, keine selbstverschuldete Angst. Doch als seine Passion begann, da ging er nach Gethsemane und dort fing er an zu zittern und zu zagen. Weißt du warum? Weil er wusste, dass ihn sein Weg an das schreckliche Kreuz führen würde. Und als er dann dort am nächsten Tag zwischen Himmel und Erde angenagelt hing, da hat er ausgerufen in seiner Angst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist er um unseretwillen in die Ängste, in die Furcht, in die Qual des Gerichtes hineingegangen. Weißt du warum? Damit du und ich nicht mehr verlassen und getrennt von Gott sein brauchen. Damit wir zurückfinden können in die Geborgenheit der Liebe Gottes. Jesus hat alles für uns getan. Er hat den Weg gebahnt, er hat den Preis bezahlt, er hat den Himmel geöffnet, er hat den Vater versöhnt. Nun wartet er auf unsere Antwort. Ich möchte zum Schluss kommen heute Abend. Und ich möchte schließen mit jener bewegenden Geschichte, die vor 30 Jahren durch die ganze Weltpresse gegangen ist. Der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern. Da wurde berichtet, dass japanische Fischer einen japanischen Soldaten, einen Unteroffizier, einen Sergeanten aufgegriffen hatten mit ihrem Fischerboot, der sich 28 Jahre lang auf einer Insel, dem Festland vorgelagerten Insel, versteckt gehalten hatte, weil er dachte, Japan sei immer noch im Krieg mit Amerika. 28 Jahre lang hatte dieser Mann im Kriegszustand gelebt, obwohl schon längst Frieden war. 28 Jahre lang in Angst, dass ihn doch noch die Amerikaner finden würden auf seiner Insel und gefangen nehmen oder töten. 28 Jahre in Angst, obwohl der Krieg schon lange vorbei war. Ihr Lieben, ich fürchte, so geht es vielen in unserem Land. Wenn du zu ihm kommst, dann wird er dich annehmen und er wird dich versöhnen. Denn die Versöhnung ist schon lange geschehen, seit 1950 Jahren. Du musst nicht mehr in Angst leben vor Gott und seinem Gericht und in Ungewissheit, wo du einmal das Leben nach dem Tode verbringen wirst. Du kannst diese Geborgenheit finden. Du kannst diese wunderbare Liebe entdecken, die Gott zu dir hat in Jesus Christus. Und wenn du diese Liebe erkennst und glaubst und sie annimmst für dich, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter in dein Leben aufnimmst, dann nimmt Gott deine Schuld und dann nimmt er auch die Grundangst deines Lebens weg. Die Grundangst, nämlich die Angst vor dem strafenden Gott, vor einem knechtenden Teufel und vor dem ewigen Verlorensein, die wird dein Leben nicht mehr quälen. Ich kann dir nicht versprechen, dass du dann auch nicht mehr Angst haben wirst vor Mäusen oder vor dem Zahnarzt oder vor diesem und jenem, vor dem man erschrecken kann in dieser Welt. Das kann ich dir nicht versprechen, dass dir diese Ängste genommen werden. Oder vor Gewitter, vor Donner und Blitz, ja, haben auch viele Leute Angst. Das kann ich dir nicht versprechen, dass das nicht auch mal wieder hochkommt in deinem Leben. Aber die Grundangst deines Lebens, die... Ich möchte dich einfach ermuntern. Wag es, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und du wirst die gleiche Erfahrung machen wie jener Moslem in Berlin und wie ich sie auch machen durfte und vielleicht viele, die in diesem Raum sind. Vielleicht wirst du auch von manchem verspottet, vielleicht musst du sogar mit Christus leiden. Aber er geht mit, er ist ein unendlich Liebender, er ist ein Mächtiger und einer, der immer und überall da ist. Er will der Herr deines Lebens sein. Wollen wir zusammen aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, und dafür wollen wir dir miteinander von ganzem Herzen danken, dass du Realität bist, dass du Wirklichkeit bist. Du bist keine Einbildung, keine Seifenblase. Du bist nicht nur eine religiöse, fixe Idee für Leute, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Du bist Wirklichkeit. Ich danke dir, dass dein Wort, die Bibel, Wahrheit ist und dass sie uns bezeugt, dass du der bist, der alles für uns getan hat, der unendlich Liebende, der Starke und Mächtige, der Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt überwunden hat und der uns versöhnen kann mit Gott, der uns diese Geborgenheit, diese Grundgeborgenheit schenken kann. O Herr, ich möchte dir danken, dass ich zurückfinden durfte in die Liebe Gottes. Ich möchte dir danken für jeden, der hier ist in diesem Raum, der das auch erleben durfte. Ich möchte aber auch bitten, Herr, für die, die hierher gekommen sind, die sich danach ausstrecken, die danach suchen, nach Friede mit Gott, nach Geborgenheit, nach Befreiung von Angst. Herr, du hast uns deinen Weg gezeigt durch dein Wort. Hilf, dass Menschen dir vertrauen, deinem Wort vertrauen und gehorchen und Christus in ihr Leben hineinnehmen. Ich bitte dich darum von ganzem Herzen. Amen.